So, meine lieben Glaubensgeschwister, liebe Freunde, wir sind heute Morgen miteinander zusammen und wollen über ein Thema nachdenken. Gottes Heilsweg über Israel zu den Nationen. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber die drei Begriffe, die in der Überschrift vorkommen, etwas erklären. Es macht nämlich keinen Sinn, dass wir von Wörtern reden, wo der Einzelne nicht weiß, was wir eigentlich darunter meinen. Und wir sind ja seit vorigem Jahr ja mehr geworden, mehr als verdoppelt. Und da ist es wichtig, dass wir nicht über die Zuhörer hinweg predigen, sondern dass ein jeder auch weiß, wenn wir den Mund öffnen und Wörter nennen, dass man versteht, was die Schrift meint. Deshalb. Ja, und nun beginnen wir mal. Was verstehen wir unter Gottes Heilsweg? Gottes Heilsweg, das sind Rettungswege, die Gott geht, wo Menschen vom Verderben und dem Untergehen bewahrt werden, aber auch aus der Finsternis in das Licht gestellt und aus dem Tod in das Gottesleben geführt werden. Gibt es da nur einen Weg? Oder gibt es da mehrere Wege? Nun, bei Noah, da war die Arche ein genialer Rettungsweg. Sonst wäre er und seine Familie mit untergegangen. Ja, aber auch der Auszug Israels aus Ägypten, das war ein Rettungsweg, wissen wir ja. Durch das Tote Meer hindurch wurde ein ganzes Volk geführt. Und die Nachfolgen, die ertranken daran. Das war ein Rettungsweg. Deshalb wollte ich immer schon mal über das Thema sprechen. Es gibt verschiedene Rettungswege, aber aufgepasst, es gibt nur einen Weg. Und zwar zu Gott, dem Vater, über den Sohn. Das ist der einzige. Da gibt es nicht noch einen. Den hat Gott dafür gesetzt. Ja, das war das eine, der Begriff Israel. Den brauche ich eigentlich hier nicht zu erklären. Und doch, was meint Gott eigentlich mit diesem Volk Israel? Ich bin ja von 14 bis 24 Jahren in der landeskirchlichen Gemeinschaft aufgewachsen. Ja, da gab es nur die eine Gemeinschaft im Ort und dann noch die Kirche. Was anderes gab es nicht. Ich habe nichts anderes gehört. Von einem Volk Israel wusste man da nichts zu sagen. Und da fragen wir, seit wann gibt es eigentlich das Volk Israel? Wir reden von Israel, wo kommt denn das Volk her? Von den Chaldäern und den Römern wissen wir, dass sie da waren. Aber das Volk Israel? Wo kommt das her? Wo kommt das Volk Israel her? Mal reinfragen, ihr könnt ruhig antworten. Wir sind keine sterile Versammlung hier. Wo kommt das Volk Israel her? Ist doch gar nicht so schwer. Von Abraham. Wo soll es sonst herkommen? Und dieser Abraham, der war in Ur in Chaldea, ein ganz gottloses Volk. Sie dienten dort den Götzen, allen möglichen Göttern. Dort sprach Gott dem Abraham an und sagte, ziehe aus. Ziehe aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft. Und wo noch? Fällt mir jetzt nicht ein, sondern drei Stück. Und ich will dir etwas zeigen. Und da sind wir gespannt. Man muss sich das mal vorstellen. Da kriegt eine Familie den Auftrag auszuziehen. Wir hier von Deutschland meinetwegen nach Australien und wissen gar nicht wohin. Schwer. Der Abraham aber, der zog wirklich aus. Was er gemacht hat? Natürlich. Er soll sein Vaterhaus verlassen. seine Verwandtschaft und das Land. Jetzt haben wir's. Drei Stück. Verlassen. Was hat er gemacht? Einen harten Vater hat er mitgenommen. Dann durfte er nicht. Und was hat er noch gemacht? Auf seinen Neffen Lot. Aber er zog aus. Und erst als er ausgezogen war, sprach Gott zu ihm. Abraham, ich will dir nicht nur zeigen, sondern ich will dir geben. Geben das Land Kanaan. Und zwar vom Nil bis zum Euphrat. Und durch dich und deinen Samen werden alle Nationen und Generationen gesegnet und zum Frieden geführt. Eine gewaltige Nation. Ja, und wir wissen ja, wie das weiterging. Gottes Heilswege sind manchmal sehr verwirrt. Seine Frau, die bekam keine Kinder, wissen wir doch, die ganze Geschichte. Wie die da gemogelt haben und seine Frau extra gesagt hat, dann mach doch das mal mit der Magd, vielleicht geht es da. Und der Abraham, der hörte auf seine Frau. Muss man manchmal, weil wir Männer auch nicht die Schlauesten sind. Und nach 58 Jahre Ehe weiß ich Bescheid. Da war es gut, dass ich vielfach auf meine Annemarie gehört habe. Jedenfalls, das war eine Katastrophe, der Abraham. Und tatsächlich, die Sarah bekam ein Kind von ihm. Das war der Ismael. Aber Gott hat gesagt, mit dir nicht. Und den du so aus deinem Vorstellung gezeugt hast, mit dem mache ich keine Geschichte. Und dann kündigte Gott einem fast 100-jährigen Ehepaar noch ein Kind an. Da musste doch lachen. Die Sarah hat nämlich gelacht, als sie das gehört hat. Und zwar wie? 100-Jährige noch ein Kind bekommen? Das geht überhaupt nicht an. Und tatsächlich sagt Gott übers Jahr. Und da kam der Ismael. Und da hat Gott gesagt, mit dir mache ich Geschichte. So, Isaak, Dankeschön. Bitte, korrigiert. Aber der Isaak macht eine Heirat und die Frau hat wieder keine. Ich sage nicht Lust zum Kinderkriegen, aber die bekam keine. Das Theater. Und dann bekamen sie Zwillinge. Und hat Gott gleich vorweg gesagt, also, bevor die Kinder Gutes und Böses getan haben, habe ich die Entscheidung getroffen. Ich ziehe den Jakob vor dem Esau. Der Esau war nämlich der Erstgeborene. Der kam zuerst raus. Und das, was bei Menschen oft zählt, das ist bei Gott nicht so wichtig. Er zog den Jakob vor dem Esau. Und wie die da gemogelt haben, die Mutter noch mit, die Rebekka, was die geschwindelt hat, um damit der Jakob den Segen bekommt. Wissen Sie ja. Also bei dieser ganzen Geschichte hat dann der Jakob fliehen müssen und die Mutter hat seinen Sohn nie wieder gesehen. Der Jakob türmte ab, weit weg, zu seinem Onkel Laban und hat natürlich dort eben auch heiraten wollen. Aber die Geschichte mit dem Jakob kennen wir ja. Die Frauen, wie gesagt. Und tatsächlich, der Jakob hatte drei Frauen. Einen nach der anderen. Ehe der Laban ihm die Töchter freigab, das war doch eine Mogelpackung ohne Ende. Jedenfalls hat er dort gedient, ausgehalten und mit drei Frauen hat er 12 Söhne gezeugt. Und dann hat der Jakob gesagt, nun mache ich mich davon und gehe in das Land, was mir eigentlich zusteht, nach Kanaan zurück. Wissen wir doch. Ja, Jakob mit 12 Söhnen. Und wir wissen ja die Geschichte, große Hungersnot. Wir wissen nicht, was wird. Und bei dieser großen Hungersnot, da war ja der Sohn Josef von seinen Brüdern verschaukelt worden nach Ägypten. Und Ägypten hatte die Lebensgrundlage und der Jakob schickte seine Söhne nach Ägypten. Wir kennen die Geschichte. Und bis dann das so war, bis tatsächlich der Jakob einwilligte und auch den Benjamin mit runterschickte. Das führte dazu, dass zuletzt auch er das Land Kanaan verließ und nach Ägypten gebracht wurde. Nach Ägypten. Der Josef war ja dann zum Chef, zum Ministerpräsidenten von Ägypten geworden und ja, da war das Volk Israel, wie viele Jahre in Ägypten? 430 Jahre. Und dort dehnte sich das Volk aus. Enorm. Millionen, könnte man sagen, wenn die Frauen und Kinder mitgezählt werden. Und dieses Volk wurde dann von dem Pharao drangsaliert und zusammengeschlagen, sodass Gott sagt, nun ist es Schluss. Jetzt führe ich euch. Inzwischen war das, ja, war die Familie Jakobs angeschwollen zu einem Volk, Israel. Ich führe das Volk aus Ägypten wirklich in das Land Kanaan. Und er bestellte den Mose und Mose führte dann dieses Volk aus Ägypten über die Wüste in das Land der Verheißung. Ja, Kanaan. Aber, das wissen wir ja, das Volk, was Gott sich erwählt hatte, außerhalb der anderen, das war das halsstarrigste Völkchen, was es auf Erden gab. Und wir lesen ja die Geschichte durch die Propheten und die Richter hindurch. Also was angestellt werden konnte an Ungehorsam, das hat das Volk gemacht. Goldes Kalb und was man denken kann. Und Gott führte dann 10 Stämme. Die 12 Söhne wurden alle zu Stämmen Israels. Führte dann 10 Stämme in die assyrische Gefangenschaft. Da kamen nicht viele wieder zurück. Und dann nach einigen hundert Jahren noch die 2 letzten Stämme, Benjamin und Juda, nach Babel. 70 Jahre hatten sie dort verbracht. Da führte Gott sie wieder zurück. Und sie bauten tatsächlich als erstes die Stadtmauer auf und dann den Tempel auch. Jedenfalls Israel im Land der Väter. Und in diesem Land der Väter schickte dann Gott von oben herab hinein in den Kosmos seinen Sohn. Ja, also über Richter, Könige, Propheten ließ er den Sohn in Bethlehem zur Welt kommen. Sein Lebensratius war nicht sehr groß. Die Geschichtsschreiber in etwa 30 bis 33 Jahre. Ja, und sein Leben endete dann mit dem Tod am Kreuz. Gott weckte ihn auf. Gott weckte ihn auf, ließ ihn noch 40 Tage hier und dann verschwand er. Nach 40 Tagen wurde er nach oben zu seinem Gott und Vater geholt. Und 10 Tage später goss dann Gott anstelle seines Sohnes den Heiligen Geist nicht auf uns. Uns gab es überhaupt noch nicht. Von uns war überhaupt noch keine Rede. Wo goss Gott den Geist aus? In Jerusalem, auf sein Volk. Auf sein Volk. Aber was machte Israel? Was machte Israel? Sie lästerten diesen Geist, sie steinigten den Stephanus, sie brachten den Jakobus um und vertrieben die Urgemeinde aus Jerusalem. Mit Ausnahme der Apostel konnten sie noch dort leben, aber sonst musste alles fliehen. Andreas, könntest du mal den Beamer einschalten? Israel wurde unter dem Fluch gestellt. Hört nur noch zu, es ist noch gar nicht zu sehen. Es ist so. Also ein Bild, wo es wackelt, sind sie schon weg. Wir hören noch zu. Israel wurde unter Fluch gestellt. Ihre Herzen verstockt und alle wurden zerstreut und landeten in die Gefangenschaft der Nationen. Also, wir beginnen nun mit unserem eigentlichen Thema, Gottes Heilsweg über Israel. Ist ja interessant, ja. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Diese Skizze, die ich euch zeige, die ist ja alt. Die ist in den 60er Jahren entstanden. Und da gab's das alles noch nicht. Da habe ich mir natürlich vom volkseigenen Betrieb ein großes Plakat mitgebracht. Und auf dieses Plakat habe ich dann gezeichnet, habe mit der Hand Buchstaben eingezeichnet. War primitiv. Aber die Skizze ist dann erst 1995 entstanden. Also, liebe Geschwister, wir beginnen also ganz links hier. Die Vorgeschichte haben wir jetzt gehört. Die Vorgeschichte Israels. Die kommt nicht aus dem Nebel heraus, sondern hat zur Zeit Jesu schon eine 2000 Jahre Vergangenheit. Aber die Streckenführung bekam nach Pfingsten, wir haben in Israel das Kreuz, Pfingsten, das ist der gelbe Pfeil, Pfingsten. Ja, bekam nach Pfingsten einen gewaltigen Knick. Dieses Volk, der Tempel und Jerusalem wurde im Jahr 70 platt gemacht. Und Israel hörte auf, Offenbarungs- und Heilsträger Gottes zu sein. Ist ein wichtiger Gedanke, liebe Geschwister, der muss uns mal im Bewusstsein gebracht werden. Es wurde das Volk Israel zurückgestellt und wir sehen ja hier, ich habe Israel als Eisenbahn zugezeichnet, um das etwas darzustellen. Israel wurde auf das tote Gleis gestellt, gebracht, wo es fast 2000 Jahre vergessen daniederlag. Und ich erinnere immer wieder an Zeugnisse der Schrift. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich versammeln wollen wie eine Henne ihr Küchlein unter ihrer Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Gibt's das? Dass Geschöpfe den Willen Gottes missachten? Das ist selbstverständlich, wenn wir in unser Leben hineinschauen, aber völlig. Und ich könnte mit 84 Jahren manche Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo man sich vorbei entschieden hat. Was macht da Gott? Wenn das Geschöpf nicht will, ist das ganz wichtig. Das ist eine Grundfeste der Christenheit, der geschöpfliche Wille. Wenn er nicht will und mit dem Kopf durch die Wand, dann lässt Gott den Mensch mit dem Kopf durch die Wand. Er lässt das Geschöpf den eigenen Willen gehen, macht er. Aber da er längere Beine hat, holt er uns und die Geschöpfe alle wieder ein. So, das ist die Tragödie. Und das steht hier in diesem Schriftwort. Ihr habt nicht gewollt. Die Folge davon ist bei uns, bei Israel, bei Übrigen das Gleiche. Euer Haus wird euch zur Wüste werden. Das ist die Folge. Das sind Umwege, die uns und anderen viel Leid bringen, wenn wir ja mit unserem eigenen Willen ja das haben wollen, was wir gern ersehnten. Ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus Israel wird euch öde und wüst gelassen werden. Also diese Wüstezeit, liebe Geschwister, dauert 2000 Jahre. Das ist diese Wüstezeit, wo wir den Zug Israels sehen auf das tote Gleis. Wüste Zeit. Aber nicht nur, dass sie da stehen, sondern sie wurden verfolgt, sie wurden zersägt, die wurden geköpft, die wurden zu millionenfach vergast. Wir sind ja da nicht unbeteiligt. Das war wüste Zeit. Wüste Zeit. Und wir sind noch gar nicht am Ende, liebe Geschwister. Habe ich vergessen. Ich kann euch nur ein Buch empfehlen. Von Arthur Katz, ebenfalls Jude. Der kommende Holocaust. Nicht der bei Hitler, sondern der kommen wird. Wissen wir ja. Die große Drangsal wird eine Drangsal Jakobs sein. Was da alles über dieses Volk hereinbricht. Und wir haben ja so viel Information über Israel, da unsere Enkel ja zweimal gedient haben, wegen der Holocaust-geschädigten Israel. Was da alles läuft, liebe Geschwister. Und die Familien, die nach Israel ziehen, da möchte man sagen, Herr, erbarm dich. Sie werden ja wieder fliehen müssen. Es wird eine Bedrängnis sein, wie sie nie war von Anbeginn der Schöpfung. Es übertrifft alles. Denn die Wüstezeit. Ja. Und da kommt dann anschließend ein kleines Wörtlein. Und ich wünschte, wir würden dieses Wörtlein mal ausmalen. Und zwar bunt rot ausmalen. Diese Wüstezeit wird sein bis. Bis. Dort wird eine Begrenzung ausgesagt. Bis ihr, nicht wir. Nicht wir als Gemeinde. Bis ihr sprechen werdet. Gelobt sei, der da kommt, in den Namen des Herrn. Das ist ja die sichtbare Wiederkunft. Jesu Christi. Und zwar als Messias und König Israels. Nicht als Haupt für seine Gemeinde. Der Text spricht überhaupt nicht von uns. Er wird dort wiederkommen. Und dort werden sie ihn sehen, den sie durchbohrt haben. Noch eine Stelle. Ich will euch nicht überfrachten, aber die Grundlage einer Verkündigung ist nun einmal das geschriebene Wort und möchte nicht immer die Bibelstelle lesen. Das ist alles, ja, ihr wisst selber manchmal, wo die steht, Matthäus 24. Und dann, was wird sein? Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel sichtbar erscheinen. Und dann, liebe Geschwister, werden heulen, zittern. Wer? Alle Geschlechter der Erde. Nein, das steht gar nicht da. Das steht gar nicht da. Warum haben das die Übersetzer so rübergebracht? Weil sie nie glauben konnten, dass Israel wieder zurückgebracht werden. Und so haben sie eigentlich aus den Stämmen Israels, die hier stehen, die Geschlechter der Erde gemacht. Alles umfasst. Nein, liebe Geschwister. Wenn unser Herr sichtbar hier wieder zurückkommt, dann kommt er nicht nach Deutschland. Und das ist einfach eine Lüge, ist das. Wenn die Charismatiker sagen, wenn er zurückkommt, dann wird er einen Fuß auf Berlin und den anderen auf London stellen. So ein Unsinn. Nur weil sie nicht glauben können, was geschrieben steht. Und dann werden heulen und zittern alle Stämme des Landes. So steht es da. Vielleicht könnten wir das mal in unserer Bibel korrigieren, mal reinschreiben, damit wir von unserer subjektiven Sichtweise, wir müssen überall uns hineinlesen und vorkommen, mal wegkommen. Es gibt ganze Kapitel, das ganze Alte Testament ist für Israel gesprochen und geschrieben worden. Und wir haben aber dagegen einen unüberbietbaren Reichtum in einem Evangelium. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Ist doch ganz einfach. Warum lesen wir nicht die Bibel so, wie sie dasteht? Offenbarung 1,7, siehe, er kommt. Wie kommt er? In den Wolken der Herrlichkeit Gottes. In den Wolken der Herrlichkeit Gottes. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Bitte, können wir ruhig durchstreichen, Geschlechter der Erde, weil die ihn nicht zu sehen bekommen. Die sichtbare Wiederkunft ist lokalisiert ganz allein auf das Volk Israel. Wir sind ja nicht dabei. Indirekt. Wir kommen als König und Messias mit ihm zusammen, ja. Aber hier werden wir nicht geschürt und gesehen. Das ist eine Sache für sich. Und hinter diesem Wort Stämme des Landes steht Ja, Amen, der Eidschwur Gottes. Warum ist das jahrzehntelang überlesen worden? Und manche haben gesagt, wenn der Herr wiederkommt, das ist eine Kugel, wir können dann die unten wohnen, den Herrn sehen. Es steht überhaupt noch zur Debatte. Er kommt lokal nach Israel zurück. Und als er dies gesagt hatte, wurde er an Bord gehoben. Das war zur Himmelfahrt. Indem sie es sahen und eine Wolke, Gottes nahm ihn auf, er wurde entmaterialisiert und verschwand. Nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und wie sie so unverwandt gen Himmel schauten, das können wir uns ja vorstellen. Da sitzen wir zusammen und einer verschwindet auf einmal. Na, das ist ein Ding. Da haben die natürlich schon gefragt, wo ist denn unser Herr jetzt hin? Da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Welche sprachen Männer von Galiläa? Was steht ihr hier und seht hinauf, gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also wiederkommen, wieder zurückkommen. Das ist Wiederkunft Christi. Und wenn wir von Wiederkunft Christi reden und sprechen in die Schrift, dann meint sie diese sichtbare Wiederkunft. Die Gemeinde hat keine Wiederkunft, sondern eine Ankunft, eine Begegnung, nicht auf dieser Erde, weil er noch gar nicht da war bei uns, sondern ein hinaufversammelt werden. Er kommt da nicht runter. Er bleibt da in der Luft immer stehen. Das ist der Unterschied. Merken wir, wenn wir Wörter nehmen, damit wir auch deutlich sagen, was die Schrift eigentlich meint. Ja, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird zurückkommen, wie ihr ihn habt hinweggehen sehen in den Himmel. Da werden wir doch gleich erinnert. Also wenn ich die Bibel lese, das Wort, da reiht sich bei mir, sagen wir, ein Zeugnis nach dem anderen. Ich brauche da keine Konkurrenz. Das schiebt sich einfach mir dazwischen. Sacharja 14, siehe, er wird seine Füße wohin stellen? Auf dem Ölberg. Und wo ist der Ölberg? Da liegt nämlich nahe bei Jerusalem. Also sehr klar, eindeutig. Lokalisiert. Und wie viele tausende Christen sind nach Südamerika ausgewandert, weil sie gedacht haben, dort kommt er wieder. Oder nach der Ukraine. Was da alles an falschprophetisches Material dann den Leuten weisgemacht wurden, ist nur, weil sie nicht glauben, was geschrieben steht. Ja, dann kommt er zurück. Und dann ist er zurück. Dann wird ganz Israel errettet werden. Also, wir gehen mal die gelb-grüne Straße entlang. Dieser Zug Israel stand 2000 Jahre still. Und ich habe ihn so gemalt, als hätte die Lok schon eingefeuert. Also es dauert nicht mehr lange. Dann fährt sie nach oben. Nach oben wird Israel dem Ziel entgegen. Und ich denke schon, dass der Zug unterwegs ist, in die Kurve eingebogen ist, nach oben fährt. Wir haben ja seit 48 dieses Volk wieder in Israel. Nicht in Madagaskar oder in Grönland, wie es die Nazi-Bonzen gehofft hatten. Dort sollen die ruhig existieren. Nein, Land Eretz Israel. Zurückgefahren, 48. Ja, und wir wissen ja dann, wenn es oben ankommt, haben wir trotzdem die Drangsal Jakobs. Also das ist eine ganz schwere Zeit. Eine ganz schwere Zeit, was Israel noch zu bewältigen hat. Und dann wird ganz Israel errettet, neu gemacht werden. Weshalb? Weshalb? Gott will da nicht nur ein kleines Völkchen für sich haben. Warum sind wir denn solche brutalen Egoisten? Damit die Nationen in das gleiche Leben Gottes geführt werden können. Verstehen wir nun viel besser den sogenannten Missionsbefehl? Der schon, ich sag mal, in Gewissheit eine Bedeutung hat, aber nicht, um alle Nationen zu Jüngern werden zu lassen und sie zu taufen. Das hat Israel nicht gemacht. Und nicht ein Apostel ist nach dem Befehl, geht nun hin und taufet auf den Namen Gottes, des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Nicht einer. Nicht ein Apostel hat nach diesem Befehl gehandelt. Weshalb nicht? Weil sie gewusst haben, wir sind und die Nationen noch nicht dran. Erst wenn ganz Israel gerettet wird und neu gemacht wird, dann ist es befähigt und bevollmächtigt, zu den Nationen zu gehen und sie alle über Lehre und Taufe zu Jüngern zu machen. Und das ist die Auftrag. Diese gelbe Straße ganz rechts, sie hört da nicht auf. Die geht weiter. Die geht weiter. In das Tausendjahrreich. Wir wissen ja, die Nationen müssen nach Jerusalem, wenn sie gesegnet werden müssen, Laubhüttenfest. Das ist das tausendjährige Reich, aber dann kommen doch nach dem tausendjährigen Reich noch Äonen, so steht es doch da. Und eine neue Erde, und auf dieser neuen Erde wird Israel, der kaputten Völkerwelt, die Nationen müssen therapiert werden, neue Erde. Das sind wir noch lange nicht bei der Verendung. Die müssen zurechtgebracht werden über das Volk Israel. Das ist dieser gelbe, grüne Weg. Dann erst wird die gewaltige Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Alle Nationen und Völker und Generationen unter den Segen Gottes zu stellen, voll erfüllt sein. Voll erfüllt sein. Ein riesengroßer Spannungsbogen. Gott hat Zeit durch die Geschichte, die eine Unheilsgeschichte ist, doch zum Schluss seine Rettungsgeschichte erfüllen zu lassen. Und wir freuen uns, wir sind ganz beglückt. Wir sind eine Generation, die das sehen, wie Gott auf einmal dieses Völkchen wieder aus allen Völkern zusammenführt. Das ist doch nur der Anbruch. Es wird kein einziger Israelit außerhalb bleiben. Gott wird sie zurückführen. Und wir sind Zeugen. Ich sage es manchmal, Ströder hat in seinem prophetischen Wort, wenn da eine Eisenbahnlinie von Astadt bis dort gebaut wurde, da haben die gejubelt, schon eine Erfüllung, da waren die noch weit weg, da gab es noch gar kein Volk Israel. Und wir denken, ja, liebe Geschwister, freuen wir uns doch, wie Gott uns in dieser Generation das erkennen und sehen lässt. Nehmen wir doch einmal an, und schlagen die in der Skizze aufgezeichneten Schriftstellen. Ich habe ja das, was ich hier aufzeige, alles als Kopie draußen abgelegt. Könnt ihr dann auch mitnehmen. Und da können wir dann auch mal die aufgezeigten Schriftstellen nachschlagen, damit wir von den Gedanken Gottes in seinem Heils- und Rettungsplan mit Israel Wurzeln schlagen. Aber zurück zu Israels Verstockung. Der runde Kreis kennzeichnet eine ganz gewaltige Weichenstellung. Achaja 8. Denn gleich wie ihr Haus Juda, 2 Stämme, und Haus Israel, 10 Stämme zusammen, das 12-stämmige Israel, so wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid. Ich will nicht die Fluchgeschichte Israels hier aufzeigen. Da wird's manchen die Luft nehmen. Wer die Geistesströme der Nationen, wer die Geldströme gelenkt und geleitet hat, die Politik, die Wirtschaft, überall, die Philosophien, Marx, Freund, alles Juden. Fluchgeschichte. Wollen wir nicht vergessen, aber auch in der Entwicklung Segensgeschichte. Was die alles an Patenten erfunden haben, da würden wir wahrscheinlich noch in den Erdlöcher rumwühlen, wenn da nicht eines da erfunden worden wäre. So wie ihr Haus Juda Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen für die Völker sein. Ein gewaltiges Segenswort, liebe Geschwister. Wenn alles um uns zerfällt, bitte sein geschriebenes Wort. Und der Herr hat gesagt, wenn Himmel und Erde zu fallen würden, mein Wort wird durchtragen. Und deshalb gibt es nichts anderes als Fundament in unserem Glaubensleben, sein geschriebenes Wort. Mögen doch die vielen reden und predigen, was sie wollen. Wir stehen auf dem geschriebenen Wort. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Begriff Israel. Nach der großen Weichenstellung, dort der Kreis, wo der Israelzug nicht einfach weiterfuhr in die Geschichte hinein, der Zug verschwand. Der verschwand. Ja, nach der großen Weichenstellung Israel unter Gericht und der Zerstreuung unter den Nationen wurde auch die gesamte aufgepasst. Jetzt ist wichtig. Aufgepasst wurde auch die gesamte Verwaltung und Verfassung Israels, das verheißene Königreich mit Zeichen und Wundern, mit auf das tote Gleis geschoben und bleibt so lange dort, bis Israel wieder zum Leben erweckt ist. Das ist wichtig, weil wir heute nicht die Zeit nachmachen können, die das Alte Testament oder auch in den Evangelien da beschrieben wird, wo Jesus große Wunder tat und Zeichen. Wo ist denn das alles? All das, die ganze Verfassung, Königreich, Herrschaft auf Erden, ist mit in die Versenkung geschickt worden. Das ist, hängt ein klein wenig zusammen mit einer gottgewollten Schriftteilung. So, das waren zwei Begriffe. Nun müssen wir noch einen Begriff klären, und das ist das Wort Nation. Überschrift. Heilsweg Israel Nation. Ich habe zu Hause über 40 Bibelübersetzungen und nur wenige schreiben von Nationen. Im Gegensatz zu Heiden. Ich frage, gibt es da einen Unterschied? Heiden oder Nation, was sollen wir lesen, wenn wir unsere Bibel lesen? Wir können doch nicht jedes Mal eine andere Bibel kaufen, wenn da ein Wort, das sollten wir ein Büchchen machen und reinschreiben. Jede Bibel, die wir in der Hand haben, ist eine Übersetzung und spiegelt die Meinung des Übersetzers wider. Jede Übersetzung. Und da muss man schon aufpassen. Jedenfalls gibt es Unterschiede zwischen dem Begriff Heiden und Nation. Mal nachdenken. Wenn wir von Heiden reden, dann verstehen die meisten Gläubigen, was verstehen die darunter? Das sind ganz große Sünder, das sind Atheisten und Gottesleugner, die außerhalb des Volkes Israel stehen. Vor 75 Jahren, ich kann das gar nicht fassen, ihr lieben Leute, vor 75 Jahren, da habe ich in der Sonntagsschule das Lied gesungen, gerne, da draußen bei den Heiden. Kennt ihr das? Da draußen bei den Heiden, wo die Sonne so heiß, kennt ihr nicht? Karl, du kennst. Einer hat kennst. In wenigstens im Text nach. Das dürft ihr auch. Ja, haben wir oft gesungen. Ja, da hat mir natürlich an die armen Negerkinder in Afrika gedacht, da draußen bei den Heiden. Aber dieser üble Menschenschlag von Sündern, Heiden, trifft genauso das auserwählte Volk Israel. Da gibt es keinen Unterschied. Das sagt Paulus. Deshalb wollte der Heilige Geist mit diesem Begriff Ethnos im Griechischen etwas bezeichnen, was im Gegensatz zu dem Volk Israel steht und nicht mit Israel gleichgesetzt werden kann. Denn in Israel laufen genauso viele Heiden herum, ein gottloses Volk wie in Deutschland. Da ist nicht viel Unterschied. Da gibt es nur eine Ausnahme, das sind die messianischen Gemeinden. Die kann man von der Zahl her vielleicht vergessen. Verstehen wir? Das sind genauso, die haben doch die Paraden hier, die Homosex-Paraden in Tel Aviv und genauso gefeiert wie in Berlin. Und jetzt erwägen sie sogar, einen Kalt zu bauen in Israel, um es anbeten zu können. Das sind alles Heiden. Gleich wie auch wir es waren. Nationen sind Völker, die außerhalb Israel stehen und sich von diesem Volk völlig unterscheiden. Paulus, was hört man, ist ein Heidenapostel. Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Er ist ein Herold und Lehrer der Nationen, nicht Israels. Ich weiß, es entstehen viele Fragen, die eine Antwort haben müssten, aber in einer Stunde kann ich nicht alles abhandeln. Also wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dass extra Jesus ihm im Tempel erschienen ist. Der Paulus war im Tempel. Tatsächlich, in Jerusalem. Und da erschien ihm Jesus. Also, oder er wurde im Geist nach oben geholt, um mit dem Paulus Klartext reden zu können. Und da lesen wir, und er sah ihn, den verherrlichten Christus, der zu mir sprach. Aufgepasst. Liebe Geschwister, wir überlesen so vieles, was es grundlegend und wichtig ist, um Schrift verstehen zu können. Und er sprach, eile und gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und weiter sprach er zu mir, gehe hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Merken wir einen Unterschied? Nicht zu Israel, sondern zu den Nationen. Weshalb denn? Weshalb? Weil dieses Volk von Gott unter den Fluch gestellt wurde. Unter den Fluch gestellt wurde. Und ich nehme es vorweg schon, dieser Paulus ist nicht die traditionelle Fortführung dessen, was aufgehört hat. Wir kommen dann noch dazu. Ich wollte noch sagen, was dort steht. Dieser Vers in der Apostelgeschichte 22 bedeutet, dass der Dienst des Paulus, also für ihn, an Israel zu Ende war. Es bedeutet nicht, dass Paulus von den Heiden in Israel wieder zu den Heiden außerhalb Israels gesendet wurde, sondern zu den Nationen im Gegensatz zu Israel. Liebe Geschwister, ich kämpfe 50 Jahre. Das Verständnis, die Geschwister bekommen, was denn da an dieser Stelle, an dieser Weichstelle, passiert ist. Und nun sind wir bei dem eigentlichen Thema. Gottes Heilsweg über Israel zu den Nationen. Dass die Nationen insgesamt einmal ohne Ausnahme Gott verherrlichen und ihm Anbetung bringen, das ist doch kein Geheimnis. Das steht doch in den Psalmen, im Alten Testament, das bis in der Johannes-Offenbarung steht das fest da. Dass aber die Nationen, während Israel beiseite gestellt ist, unter den Nationen zerstreut und unter Fluch steht, jetzt Rettung und Heil erfährt, das war völlig neu. Das gab's nicht. Das hat kein Abraham gesehen. Und davon hat auch unser Herr Jesus Christus zu seinen Jüngern nicht gesprochen. Jetzt bin ich dran. Also, dass das so funktioniert, da staune ich selber. Was es so alte Figuren noch zustande bringt. Ja, und dann habt ihr schon gemerkt, irgendetwas fehlt doch bei der ganzen Geschichte. Das habe ich ja noch gar nicht berührt. Wir haben ja nur die grüne Spur. Israel, Abstellgleis, steht hier, kommt wieder zu einer Bestimmung. Was fehlt denn? 2000 Jahre ohne Heilsgeschichte, müssten wir sagen. Wo ist denn Gott zu finden in den 2000 Jahren? Sagt mir das mal. Wo? Er war in Israel zu finden, als er noch da war. Als es verschwunden war, wo war Gott da? Es fehlte die Offenbarung von dem Geheimnis des Evangeliums, und zwar Christus und seine Leibesgemeinde. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Von, liebe Geschwister, ich, ja, wie soll ich sagen, mein Inneres bebt vor Bewunderung und Freude. Euch das so darstellen und vermitteln zu können, was da eigentlich dazwischen hineingeschoben worden ist, wovon nichts im Alten Testament steht. Auch nicht in den Evangelien. Ja, da fragen wir, was hat Gott eigentlich getan, als sein Volk in die Wüste der Nationen versank? Er hat zwischen der Wegführung und Wiederannahme ein Geheimnis dazwischen geschoben. Und das ist der Christus und seine Leibesgemeinde. Das gab es nämlich bis dahin nicht. Wir finden dieses nicht im Alten Testament, auch nicht in den vier Evangelien. Noch hat unser Herr auf Erden etwas darüber ausgesagt. Das hauten manche um, ich weiß das. Es müsste ein ganzer Bibelkurs darüber gehalten werden, aber es ist sehr wichtig. Wir finden dies nicht auf keinem Blatt. Mit dieser Gemeinde wird auch nicht etwas fortgeführt, was mit Israel aufhörte. Nein, nein, nein. Etwas ganz Neues. Ein Geheimnis, was vor, aufgepasst, was vor den Äonen, das sind Zeitschöpfungen, der Schöpfung der Zeit und bevor die Materie erschaffen wurde, vor Grundlegung des Kosmos und vor jeder Generation in Gottes Herzen verborgen war. Das ist es. Also da gab es noch gar nichts, weder Himmel noch Erde. Da war der Vater und der Sohn und der Vorsatz für eine Gemeinde, die dann als Leib dem Christus als Haupt gegeben wird. Es haut uns fast um, liebe Geschwister. Überlegen wir doch mal, wir sterblichen Kreaturen und Gestalten sind in Gottes Absicht von Anfang an nicht nur ein Gedanke, sondern, was soll ich denn sagen, ein lebendes Gebilde neben seinem Sohn, das schönste und kostbarste und wertvollste, was er hatte. Ein außergewöhnliches Evangelium, was nur über den Apostel Paulus der Nationen bekannt gemacht worden ist. Tatsächlich. Ja, also das ist eigentlich wohl eine Skizze. Das ist für mich wie ein Meisterbrief heute Morgen. Hier sehen wir die ganze Skizze. Wir haben also eine lange Zeit die gelbe, grüne Spur betrachtet. Und jetzt kommt eine neue. Und diese Skizze muss vertikal gedacht werden, aber auch horizontal. Also Züge können nur auf der Erde fahren, das wissen wir ja. Aber die Skizze muss auch vertikal gesehen werden, denn der Zug fuhr ja in die Tiefe, ins Gericht hinab. Und jetzt haben wir ein neues Bild. Da hat ein neuer Zug in der Gegenwart einen Platz gefunden. Ein sonderbarer Zug. Der unterscheidet sich schon von den Triebwagen. Unten wird eingefeuert und oben, das ist ein E-Zug, da hat eine Oberleitung. Da musste Gott extra eine neue Streckenleitungsführung bauen, bevor der Zug fahren konnte. Da kann gar nicht woanders fahren. Der Sonderzug, der Gemeindezug aus der Nation. Ein außergewöhnliches Evangelium. In diesem Zeittal, wo Israel in seiner Gesamtheit im Bild auf das tote Gleis steht, wird ein Evangelium proklamiert, was die gesamte Himmels- und Geisterwelt, das Irdische und das Unterirdische betrifft. Ein Evangelium mit einem weltumfassenden Inhalt. Der Christus kommt als Haupt zu dieser Gemeinde und die Gemeinde verschwindet und kommt nicht und holt sich seine Braut. Auch nicht die 144.000, die Versiegelten, noch die unzählbare Schar, sondern einen Leib, der die Vervollständigung des Christus bildet, wenn er das Haupt ist, fehlt doch der Leib. Das ist zwingend ein wunderbares Bild, was uns hier dargestellt wird. Dass wir in einer solchen Liebeseinheit hineingezeugt wurden, liebe Geschwister, das übertrifft alle Totogewinner auf dieser Erde. Kann mit nichts ausgeglichen werden. Können wir uns mal freuen, wohin eigentlich Gott gedacht hat, als er uns zum Glauben bestimmt und als Glied auserwählte, Glied seines Leibes? Diese Veränderung im Heilsweg Gottes geschah vor 2000 Jahren, als die Gerichtsverheißung durch Jesaja in Erfüllung ging. Eine Weichenstellung mit einem ungeheuren Ausmaß. Paulus versammelte die Brüder in Rom und besprach sich von früh bis morgens, von früh morgens bis spät abends. Die einen glaubten, die anderen gingen weg. Und da lesen wir trefflich, hat der Heilige Geist durch Jesaja, dem Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich hörend, werdet ihr hören und nicht verstehen, sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes Israel ist dick geworden. Mit den Ohren haben sie schwer gehört, mit den Augen die haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie rette. Das hat der Jesaja ausgesprochen. Und unser Herr wiederholt diesen Fluch zweimal. Hatte Israel eine Chance? Ich sage, vor 30 Jahren habe ich gesagt, ja, hätten sie das gemacht und angenommen, dann wäre, das wäre, kann man alles vergessen. Das war von Jesaja schon klar. 600 Jahre lebte er vor Christus. Ja. Und da geht es ja weiter in der Apostelgeschichte, wo der Paulus die Ältesten und die Brüder zusammengehalten. So sei euch Israeliten nun kundgemacht, dass dieses Heil Gottes, der Rettungs- und Heilsweg, den Nationen gesandt werden, gesandt ist und sie werden hören. Also besser kann ich es eigentlich nicht rüberbringen. Da steht es doch klar. Gottes Heilsweg über Israel zu den Nationen. Israel hier unten, nicht für immer und ewig. Die Theologie haben das 2000 Jahre gelehrt und die Kirchen mit. Die haben alles geglaubt. Wir sind, was sind wir? Anstelle Israel das neutestamentliche Gottesvolk. So ein Schwindel. Gott hat sein Volk nie aufgegeben. Nie. Und er ist treu für das, was er berufen und auserwählt hat. Liebe Geschwister, wir wünschen uns sehr, dass die Gemeinde der letzten Generation noch lernt, diese Zeugnisse zu beachten. Die große Weichenstellung für Israel und für die Nation. Dieses Wortzeugnis führt ja auch unser Herr mehrmals in seine Predigt an, dass sie verstockte Herzen haben und Gott sie von der Bildfläche der Geschichte hinwegwischen wird. Denken wir nun mal an die Frage der Jünger. Wenn er vom Gericht sprach, waren ja die Jünger, ob er sich nicht mal den Tempel, diesen wunderbaren Bau anschauen soll, dieses Fundament. Was sagt er? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wann hat er das gesagt? Vor Kreuz und vor Pfingsten. Da war schon alles klar. Das Gericht kommt über Israel. Nicht ein Stein wird auf den anderen bleiben. Im Jahre 70 wurde alles niedergebrannt und in Trümmer gerissen. Das sagt er vor Kreuz und Auferstehung. Das Gericht, was Jesaja niedergeschrieben hat vor 600 Jahren und es aussprach, fand im Jahre 70 seine Erfüllung. Das war unumkehrbar. So, jetzt gibt's noch, bin ich gleich fertig. Römer 11, 10 bis 11. Verfinstert seien ihre Augen, Israels Augen, um nicht zu sehen. Noch ein Zeugnis ist das, in Römer 11. Und ihren Rücken beuge ich alle Zeit. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, Israel, dass wir als Nation drankommen? Nein, nein, sagt er, das sei ferne. Und jetzt kommt ein Satz. Da war mir ein Schlüssel in meiner ganzen Deutung des prophetischen Wortes, dass aus ihrem Fall, aus welchem Fall? Aus Israels Fall, aus welchem denn sonst? Uns Nationen die Rettung geworden ist. Liebe Geschwister, als ich diesen Satz zum ersten Mal mit Bewusstsein las, drehte sich fast alles in mir um. Wissen wir, was das bedeutet? Wissen wir, was das bedeutet? Dass nämlich, als unser Herr am Kreuz starb und 50 Tage später der Heilige Geist über Israel ausgegossen wurde, wir als Nationen noch gar nicht heilsberechtigt waren. Verstehen wir? Nee. Da ging es nur um sein Volk. Sondern aus ihrem Fall, aus ihrem Fehltritt, ihr Gericht, ihr weggeschleudert werden, ihre Zurückstellung, ihren Unglauben und den Fluch ist uns, den Nationen, der Heils- und Rettungsweg geöffnet worden. Mal nachdenken, was das bedeutet. Mal nachdenken. Liebe Geschwister, ich weiß nicht anders alles, als Jesus das mein Leben mit und Wir waren historisch, als Christus am Kreuz hing, nicht dabei. Wir kamen überhaupt nicht in Frage. Wisst ihr, dass wir große Schuldner gegenüber Israel sind? Wenn sie nicht diesen schuldhaften Umweg geführt worden wären, da würde von uns heute keiner hier sitzen. Mal nachdenken. Verstehen wir? Keiner würde hier sitzen. Beten wir deshalb für dieses von allen Nationen bedrohte Volk, für einen gnädigen Weg der kommenden Drangsale. Drangsale, wie sie die Erde noch nicht gesehen hat. Davon sprachen wir. Wir als Nationen waren ja laut Aussage unseres Herrn Jesus auf Erden. Was waren wir? Mal nachdenken. Was waren wir Nationen, als unser Herr auf Erden war? Oh, ich bin enttäuscht. Hunde waren wir. Steht doch da. Hunde. Unreine Tiere, die keinerlei Anrecht hatten, geheilt zu werden. Sein Auftrag war klar begrenzt, nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und dazu war er ein Diener der Beschneidung für Israel, um die Verheißung der Väter zu erfüllen. Nochmals, liebe Geschwister, prägen wir uns das ja ein, dass wir uns den Hochmut nehmen lassen. Von wegen? Wir wären schon damals dran gewesen. Nein, Israel will dran, stand an erster Stelle. Und nur weil sie, menschlich gesagt, versagten, ist uns als Auswahl aus den Nationen die Rettung und das Evangelium gebracht worden. Wisst ihr, wir sind mit großem Dank verpflichtet gegenüber diesem Volk. Noch einmal, durch ihren Fall. Ja, das hängt mit unserem Thema zusammen. Der Heilsweg Gottes über Israel zu den Nationen. Wir müssten eigentlich besser formulieren. Ich habe das nicht ganz hingekriegt. Wir müssten eigentlich formulieren, durch Israels Fall zu den Nationen. Da ist uns die Rettung geworden. Wir fragen, wann hat sich denn diese Gemeinde eine Auswahl aus den Nationen als Leib des Christus in Bewegung gesetzt? Das ist ja hochinteressant. Wann wurde der verborgene Gemeindezug, da war ja verborgen, wann wurde der Gemeindezug der Nation sichtbar? Wenn wir von Nationen reden, dann meinen die Schrift nicht die Gesamtheit, sondern nur eine Auswahl aus dieser großen Schar. Die Gesamtheit der Nationen wird über die Verheißung Abrahams erfüllt werden, Israel. Das wissen wir, das haben wir gelernt. Wir sind nur eine Auswahl, eine Vorwahl. Als sich Israel von der Bildfläche der Geschichte verabschiedete, musste sich da Gott etwas anderes einfallen lassen? Die Sache mit Israel ging schief. Ich muss mir irgendwie einen Ausweg suchen. Hin und her gedacht und so. Und da hat er gedacht, na, ich mache mal mit dem Saulus und Paulus eine Sache für die Nation. Vielleicht gelingt mir das. Nein, 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 nein. Liebe Geschwister, das überhaupt nicht. Gott, dieser Gemeindezug, der war schon, können wir das sagen, der war schon existent. Da gab es noch gar keine Schöpfung als nur der Vater und der Sohn. Gott braucht ihn nur, weil er verbackt und verborgen war, er braucht ihn nur auszuwickeln und in die Sichtbarkeit einfahren zu lassen. Liebe Geschwister, heiliger Abend. Da wird das, was verbackt worden ist, das ganze Jahr, das wird dann ausgepackt. Und ich frage und frage euch, wann war dieser heilige Abend bei Gott? Wann hat er diesen Zug ausgewickelt und hat ihn in die Sichtbarkeit, in die Zeitlichkeit hineinfahren lassen? Also die Skizze hat eine Bedeutung, ich sage es nochmal, vertikal und horizontal. Vertikal, ein oben, ein unten, horizontal, ein links und ein rechts. Die vertikale Schau bedeutet, dass der geheimnisvolle Gemeindezug aus den Nationen von oben, aus der Gegenwart Gottes, in die Zeitgeschichte einfährt. Und zugleich der 12-Stämmezug Israels nach unten, in die Verborgenheit der Geschichte hineinfährt. Liebe Geschwister, wenn uns das Bild einmal durchs Herz geht, dann können wir die Bibel viel besser verstehen. Ich ringe darum und sicherlich auch der Heilige Geist, dass er uns mal Verständnis gibt, was da denn abgelaufen ist vor 2000 Jahren. Das heißt, dass Gemeinde als der Leib Christi vor dem Israelzug seine Existenz hatte. Die Flucht holen. Nein, den hat er nicht erst bauen müssen, zusammenstellen müssen, damit er aus dieser misslichen Lage herauskommt. Den hat er ja schon längst fertig gehabt. Beide Züge fuhren, ich ziehe nur ganz kurz durch, dann bin ich zum Schluss. Beide Züge fuhren für eine kurze Zeit nebeneinander. Sieht man ja, dort, wo der Ring ist, links. Dort fuhren sie gemeinsam nebeneinander. Vielleicht 40 Jahre. Wir nennen das heißgeschichtlich einen Übergang, wo das eine noch wirksam war, aber sich dann ablöste und auflöste, wie Wunder und Krankenheilung, Zungenrede und Taufen. Das ging alles mit nach unten. Das ist wichtig zu wissen, was da alles mit von dieser Tradition Israels in den Gemeindezug eingebaut worden ist. Das ist nicht zu fassen. Die Neuapostolischen, die müssen versiegelt werden mit den Aposteln, was du denken kannst. Hier an dieser Stelle beginnt die große Scheidung der hunderte tausend Gemeinden, weil sie nicht begriffen haben, was eigentlich dieser Gemeindezug bedeutet und was da für Leute einsteigen mit einer köstlichen Berufung. Natürlich sind die zwei unterschiedlichen Züge mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Bestimmungen unterwegs. Wichtig, sehr wichtig. Der eine fährt rund um die Erde, Israel, der fährt rund um die Erde, auch auf der neuen Erde noch. Und hat 12 Fahrdienstleiter. Das sind die 12 Apostel. Und der andere fährt die Himmelswelt und die Tiefen der Totenreiche ab. Und die rote Mütze als Fahrdienstleiter trägt allein der Apostel Paulus. Ich weiß. Ja, was das alles für Fragen aufwirft. Wir können nicht in einer Stunde alles abhandeln, was diese Heilswege bedeuten. Alle stehen unter der Regie, alle, beiden Züge, dem Auftrag des Heiligen Geistes und der Autorität des Allerhöchsten. Wenn dann alles zurechtgebracht worden ist, hören diese beiden Züge auf zu existieren. Einverstanden? Das ist selbstverständlich, wollen wir ewig die einzigen Auserwählten sein. Wir werden nicht mehr benötigt, weil der Dienst zu Ende ist und vollendet worden ist. Die Gemeinde und Israel werden als Heißträger nicht mehr benötigt, weil sich alles dem Gott und Vater unterordnet hat. Vielleicht noch etwas zu dem Gemeindezug der Nationen. Ja, die Insassen sind Leute aus den Nationen und aus Israel. Die erste Zeichnung, die erfolgte, da war nämlich die blaue Straße. Die war zu. Zu war die. Aber nach einigen Jahrzehnten habe ich gemerkt, das geht doch gar nicht. In diesem Nationenzug sind doch auch Israeliten drin. Steht doch die Schrift da. Ist doch klar. Ja. Israeliten, da schreibt Paulus, also ist nun in der jetzigen Zeit in dem Kairos der Gemeinde des Leibes Christi, also in unserer jetzigen Haushaltung, ein Überrest nach Wahl der Gnade aus Israel. Was nun, fragt Paulus, was Israel in seiner Gesamtheit sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten Israel haben es erlangt. Die übrigen aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Bis auf den heutigen Tag. Israel ist verblendet. Ist noch verblendet. Mit Ausnahme die wenigen messiasgläubigen Leute. Wann wird die Verblendung und die Decke von Israel weggenommen? Ist ja nicht schwer, nach dieser Versammlung zu sagen, wenn er wiederkommt, dann wird er ihnen die Augen öffnen und sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. In der Gegenwart werden gläubige Israeliten und Menschen aus den Nationen in diesem Zug, Gemeindezug der Nationen, Platz finden. Ich habe lange darüber nachgedacht und mich hat man wegen dieser Skizze auch sehr hinterfragt, weil ich bei diesem Nationenzug ein kleines Wägele hinten rangehängt habe mit Israel. Ja, warum denn das? Warum denn das? Also, noch einmal. Dieser Gesamtzug fährt der Entrückung, der Hinaufversammlung gegen. Das kleine Wägele bleibt dran. Warum habe ich ein besonderes Wägele rangehängt? Weil die gläubigen Israeliten und Juden in ihrer traditionellen Verwurzelung bleiben. Wir müssen ihnen nicht den Sabbat nehmen. Wir müssen ihnen auch nicht die Beschneidung nehmen. Verstehen wir? Sie sind Glieder des Leibes Christi, bleiben aber in ihrer Identität Israeliten und Juden. Und das, was Luther gemacht hat, das war ein Verbrechen. Das war wirklich ein Verbrechen. Wer die Schrift einmal lesen will, die Juden unter ihre Lügen, da wird er sagen, er hat gesagt, wo du einen Juden findest, dann schlag ihn nieder, ein Kreuz, bringt ihn um, brennt die Synagogen nieder. Das ist ja das, was die Deutschen im Dritten Reich gemacht haben. Nach der Regie von Luther. Nein, wir müssen sie nicht entjuden, sondern sie bleiben in ihrer jüdischen Identität und als Glieder in diesem Zug drin. Verstehen wir? Dass die messianischen Juden heute in Israel nicht in diesen Zug rein wollen, ist auch verständlich. Die wollen auch nicht entrückt werden, sondern die warten auf die sichtbare Wiederkunft des Messias. Verstehen wir? Eine Schar als Anbruch dessen, was kommen wird. Es müssen ja auch 144 aus Israel schon gläubig sein. Und wir müssen diese Schar nicht zu Leibesgliedern machen. Lassen wir sie doch. So wie die Urgemeinde damals, nicht in diesen Zug der Nationen eingestiegen ist. Die sind in die Versenkung gekommen mit den 12 Aposteln. So auch die Gemeinde, die jetzt in Israel entsteht. Ja, Gott hat ihnen, so sagt die Schrift in Römer, ein Narkotikum verabreicht, was sie hat 2000 Jahre schlafen lassen. Jetzt der Satz, Israel wird in wenigen Jahren seiner eigentlichen Zielbestimmung entgegenfahren. Und wir als Gemeinde werden insgesamt eine Hinaufversammlung, eine Entrückung zu unserem Herrn, den Christus, erleben. Und zwar er als Haupt und wir seine Glieder. Wir beten miteinander. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns heute Morgen auch dein Wort gegeben hast. Ein Wort, was uns durch und durch bewegt, bis in die letzten Quellgebiete unseres Seins. Und das soll auch so sein, dass wir nichts mehr privat beanspruchen, sondern du uns mit der Herrlichkeit und dem Glanz deines Christus und deines Wortes erfüllst und durchdringst. Wir danken dir, dass wir zu dieser Generation gehören dürfen, die das alles schon ein Stück mit sieht und erkennt, und wir dich verherrlichen als der Gott, der alles im Griff hat, der nicht hinterherrennen muss, sondern die Geschichte prägt, auch durch Unheil, durch schwere Verwüstung, wirst du Heil und Rettung bringen. Du bist ein solcher Gott, der auch uns bis ans Ziel deiner Bestimmung führen wird. Wir verherrlichen dich und beten dich an und hören nicht auf, bis alles in deinem Licht verklärt sein wird. Segne uns und die versammelte Gemeinde und lass uns wach sein auf den kommenden Tag. Amen.